Dieses Träumen, was man im Warenhaus zum Beispiel beobachten kann, dass Menschen Dinge in die Hand nehmen und versonnen vor sich hin blicken, das gehört dazu. Sie träumen dann von Möglichkeiten, wenn ich das kaufe, kann ich das und das sein.
Herzlich willkommen im Blabla Lab, dem Podcast über Menschen, Marken und Begegnung. Ich bin Jonathan Schwarz, Managing and Creative Director bei LiveLab. Und wir haben heute eine Episode, die die Inspiration nimmt aus unserer Survey, die wir brandneu dieses Jahr gemacht haben. Die Survey trägt den Titel Here and Now Survey 2026. Und wir haben sehr spannende Ergebnisse aus dieser Survey rausgezogen. Wir haben Unternehmen befragt, unsere Kunden befragt, was ist euch wichtig bei der Planung von Events, bei der Planung von Kampagnen, von Live-Kommunikation in Zukunft. Und ein ganz zentrales Ergebnis, was da rausgekommen ist, ist, dass 2/3 aller Unternehmen sich mehr emotionale Verbundenheit mit ihrer Zielgruppe wünschen, aus Events heraus. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und ist das Thema für die heutige Folge geworden. Denn wir haben uns gefragt, was ist denn eigentlich emotionale Verbundenheit? Was meinen wir damit? Wie können wir das tiefer ergründen? Und wir haben viel überlegt, wen laden wir uns dazu ein? Holen wir nochmal jemanden aus dem Marketing oder jemanden, mit dem wir auf klassische Art das Thema vertiefen können? Aber nein, wir haben jemanden geholt, mit dem wir tief in den kulturellen Kaninchenbau hinter emotionaler Verbundenheit einsteigen können. Und entsprechend ist meine Gesprächspartnerin heute aus der Literatur- und Kulturwissenschaft. Sie hat in Bayreuth im australischen Hobart und an der Goethe-Universität Frankfurt studiert und promoviert und ist heute eben dort Wissenschaftsmanagerin. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Liebe und Konsum. Und daraus leitet sich der Titel für die heutige Folge ab, nämlich Lieben wir Marken oder konsumieren wir Liebe? Herzlich willkommen, Annemarie Melzer. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Schön, dass du da bist. Dein Buch hat einen sehr spannenden Titel, Liebe und Konsum. Und wir haben es fast zum Titel von der Folge gemacht. Wir sprechen heute über das Thema, lieben wir Marken oder konsumieren wir Liebe? Ich bin sehr gespannt auf unseren Talk und auf all die Windungen im kulturellen Kaninchenbau, die wir miteinander durchsprechen werden. Um ein bisschen tiefer an das Geheimnis, finde ich, irgendwo ranzukommen, was emotionale Verbundenheit denn eigentlich ausmacht. Aber bevor wir da thematisch tiefer einsteigen, noch kurz zu dir oder zum Hintergrund von deiner Dissertation. Liebe und Konsum, das klingt nach einem Buch, das irgendwo auch provozieren will. Wie bist du auf das Thema gekommen?
Nach dem Magisterabschluss, nicht Master, tatsächlich noch Magister. Damals war ich auf der Suche nach einem Thema für die Doktorarbeit. Es war mir sehr klar, dass ich promovieren möchte. Und mein dann späterer Doktorvater kam eben mit diesem Thema auf mich zu und sagte, das kann ich mir super gut vorstellen, dass du dieses Thema bearbeitest. Und ich fand das spannend. Natürlich auch aufgrund des provokanten Titels, der tatsächlich auch damals schon genauso rein formuliert war. Das ist eher ungewöhnlich. Und was es, glaube ich, auch weniger romantisch macht, aber nachvollziehbar, war natürlich auch, dass da eine Finanzierung dahinter stand. Also als Wissenschaftler ist man ja auch immer auf der Suche nach der Finanzierung von Forschungsarbeit. Die Volkswagen-Stiftung hat dieses Projekt gefördert und so ist das dann gekommen, dass ich dieses Thema bearbeitet habe. Aber keiner befasst sich 4-5 Jahre lang mit einem Thema, das einen nicht interessiert und nicht catcht, ne? Das ist klar.
Von dem her bist du sehr tief in das Thema eingestiegen und ich bin gespannt, wo wir heute erkenntnismäßig rauskommen bei der Folge. Du arbeitest eben an der Schnittstelle von Literatur und Kulturwissenschaft. Jetzt könnte man ja sagen, es geht um Events bei uns, es geht um Marketing, man will Zielgruppen erreichen und so weiter. Warum lädt man da nicht nochmal jemanden ein, der so aus Marketing kommt? Was würdest du sagen, was kann die Literatur erklären, was Marktforschung oder Psychologie nicht erklären kann?
Ich würde sagen, für viele geht es erstmal um sowas wie Unterhaltung, für manche vielleicht auch für Eskapismus. Ich würde aber sagen, es geht immer darum, etwas über die Welt und auch sich selbst zu erfahren. Und wenn man auf das Erzählen als Kulturtechnik guckt, dann stellt man fest, dass das eine anthropologische Konstante ist. Das heißt, das gibt es in allen Gesellschaften zu allen Zeiten auf allen Kontinenten. Mhm. Das heißt, es gibt offensichtlich ein Bedürfnis, auch Geschichten zu erzählen und Geschichten zu lesen. Und bevor wir sowas hatten wie Speichermedien, ging es natürlich auch erstmal darum, überhaupt Informationen zu übermitteln. Also, weiß ich nicht, da im Wald ist dunkel, da sind wilde Tiere, geh besser nicht alleine dahin oder so, also so ganz holzschnittartig.
Und dann entsteht Rotkäppchen und der böse Wolf. So.
Genau, also so, wie gesagt, ganz holzschnittartig. Ne? Und das heißt, vieles von dem, was wir wissen oder auch glauben zu wissen, wissen wir deshalb, weil es uns erzählt wurde. Mhm. Und gleichzeitig hat Literatur natürlich noch einen ästhetischen Aspekt, nämlich eine besondere Darbietungsform. Und das heißt, sie kann eine bestimmte Wahrnehmung von Realität ausstellen und dadurch aber auch diese Wahrnehmung und diese Realität überhaupt erst auch wahrnehmbar machen und als etwas Besonderes und Analysierenswertes herausstellen. Und auch die Psychologie arbeitet natürlich sehr stark mit Narrationen. Also man muss gar nicht bis Freud zurückgehen, ne, der natürlich eine starke Affinität zur Literatur hatte, sondern auch, wenn Menschen befragt werden, was machen sie? Sie erzählen Geschichten. Und das heißt, die Literatur hat einen besonderen Zugriff auf Realität.
Und in solchen Erzählungen, die wir dann vielleicht auch in Form von Büchern dann vorfinden, würde ich jetzt mal so mitnehmen, da finden wir auch immer so ein Stück Zeitzeugnis.
Genau.
Also in einem Roman von vor 150 Jahren finden wir vielleicht ein anderes Zeitzeugnis natürlich, als wir heute finden. Und irgendwo auch sehr verdichtet Informationen, die in der Zeit relevant sind, auch wenn sie vielleicht vom Autor gar nicht als Informationsvermittlung gemeint sind. Aber wenn man sich dann eben wissenschaftlich damit auseinandersetzt, findet man viele Spuren, die doch Kultur auf einer anderen Ebene wieder sichtbar machen oder deutbar machen. Ja. Ich habe eine Frage, die ich am Anfang jedem Gast stelle in unserem Podcast. Und das hängt mit unserem Purpose als Agentur zusammen. Wir sagen, live ist die stärkste Kommunikation. Und hier kommt der Einspieler dazu.
Dein stärkster Live-Moment.
Ich tue mich wahnsinnig schwer mit Favorites, also wirklich jetzt ein was herauszugreifen. Und ich glaube, so Menschen, also was man über, wenn ich mich auf drei Worte, was mich interessiert, dann reduzieren müsste, dann wären das Bücher, Ballett und Katzen. Über Bücher sprechen wir, über Katzen sprechen wir, glaube ich, heute nicht. Aber ich bin ein wahnsinnig großer Ballettfan und da steht einer ganz oben, das ist John Neumeier, der über 50 Jahre Ballettintendant in Hamburg war. Und das heißt, die Hamburger Staatsoper ist für mich ein Ort, ganz viele Gänsehautmomente und großartige Momente hatte. Aber wenn ich jetzt eines herausgreifen müsste, dann wäre es das Konzert von Tori Amos im April 2023 in Frankfurt in der Alten Oper. Das war am Ende der Corona-Pandemie und für mir ist das so in Erinnerung geblieben, weil ich war jemand, die sehr lange noch Maske getragen hat in Menschenansammlungen und das war das erste Event, wo ich sie weggelassen habe. Und jetzt muss man zur Alten Oper in Frankfurt wissen, das ist kein großes Opernhaus, das ist eher sehr klein, aber natürlich für Musik gemacht und passt perfekt zu der Stimme von Tori Amos. Ich habe sie vorher immer nur in großen Hallen, wo ganz viel verloren geht, auch vom Sound gehört. Und sie kommt raus und beginnt dieses Konzert mit einem meiner absoluten Lieblingslieder, das zu diesem Zeitpunkt schon über 20 Jahre alt ist. Und das ist ungewöhnlich, weil sie ja eigentlich mit einem neuen Album da war. Und hinzu kam, warum das nochmal besonders war, dass die Lichtinstallation zu der Musik den ganzen Raum in Farbe getaucht haben, korrespondierend. Und das war eine synästhetische Erfahrung. Die Stimme war überall. Das hat mich komplett aus den Socken gehauen und sofort
Wahnsinn.
Gänsehaut. Und das war wirklich, wirklich, wirklich unvergesslich.
Danke für deinen Live-Moment. Liebe Konsum und die Macht des physischen Moments. Und ich möchte damit so einer klassischen Gegenüberstellung mal starten, die wir, glaube ich, alle im Kopf haben, wenn wir Liebe und Konsum hören. So auf der einen Seite ist so diese kalte Logik des Marktes. Alle Dinge sind käuflich in unserer Welt, alles hat einen Price Tag. Inzwischen ist es ja teilweise auch bei Serien, Filmproduktionen so, habe ich jetzt letztens gesehen, dass man irgendwo bei manchen Streaming-Anbietern schon nachschauen kann, in welcher Szene welches Kleidungsstück und so weiter getragen wurde und wo man es kaufen kann und so. Also irgendwo alles hat seinen Wert, alles ist erwerbbar, alles ist messbar. Und auf der anderen Seite gibt es so die Welt der Liebe. Die ist echt rein, unkäuflich. Unverfügbar vielleicht auch, aber auf der anderen Seite irgendwo hat man das Gefühl, das ist so eine Ebene jenseits des Marktes und etwas, was unberührt von einem Preis, von einem Marktwert vielleicht auch ist. Jetzt ist es so, in deinem Buch Liebe und Konsum beginnst du mit einem Spruch, den, glaube ich, viele kennen: wahre Liebe lässt sich nicht kaufen. Und dann zerlegst du diesen Spruch über die verschiedenen Kapitel hinweg, Stück für Stück. Sind Liebe und Konsum wirklich so ein Gegenteilpaar oder sind die beiden nicht enger verwandt vielleicht, als wir zugeben wollen? Wo kommt denn das Vokabular über die Liebe eigentlich her? Oder wo kommt denn auch das Vokabular über unseren modernen Konsum her?
Wenn wir über Liebe hier sprechen, sprechen wir immer über die romantische Liebe. Und das ist ein Konzept, das in der Zeit um 1800 entsteht. So wie vieles andere, was unsere moderne Gesellschaft prägt. Reinhard Koselleck ist ein Historiker, hat das mal Sattelzeit genannt. Also wo alles so, das sich ausdifferenziert, auch was unsere moderne Gesellschaft ausmacht. Und die romantische Liebe ist mit ein Aspekt davon. Und die Literatur hat tatsächlich gar keinen so geringen Anteil daran, dass dieses Konzept dann sehr populär geworden ist, und zwar wirklich im eigentlichen Sinne des Wortes, nämlich dass es für breite Gesellschaftsschichten relevant wurde und eben nicht nur der Adel sich vielleicht damit befassen konnte, wen man eigentlich wie zu lieben hat. Ja? Mhm. Sowohl in der Soziologie als auch in der Literaturwissenschaft gibt es diese These eben, dass ohne Liebe keine Literatur und ohne Literatur keine Liebe. Ja? Man muss dieser Zuspitzung nicht unbedingt folgen, aber es hat einiges für sich, weil es auch damit zusammenhängt, dass natürlich mit den Reformen im Bildungswesen zu einer zunehmenden Alphabetisierung kam und die Leute auch überhaupt lesen konnten. Und was haben sie dann gelesen? Also Frauen vor allem auch Romane. Ja, da gab es eine ganze Diskussion im 18., 19. Jahrhundert dazu, ob das eigentlich gut ist oder nicht. Und damit wurde das in die Breite getragen. Und heute sind es dann eben Netflix-Serien, Filme, die dieses Konzept auch weitertragen. Aber wirklich entstanden und auch in dieser Konfiguration, weil was meinen wir, wenn wir romantische Liebe sagen? Dann geht es um die freie Partnerwahl, es geht die Festlegung auf exakt zwei Personen, es geht darum, dass die Liebe eine Höchstrelevanz einnimmt und das heißt, Liebe schiebt sich vor alle anderen Werte. Es darf nichts wichtiger sein als die Liebe. Mhm. Und das heißt, dass auch die Partnerwahl löst sich von vorherigen Vorgaben, die durch die Familie, durch den Stand, die Ökonomie, aber auch die Religion gegeben wurde, das wird herausgelöst und dann hat man eben dieses Ideal auch der Liebesheirat, was dann virulent wird.
Ich habe das immer so verstanden, dass es auch die Romantik ein Stück weit eine Gegenbewegung vielleicht zur Industrialisierung ist, ja auch, die irgendwo gleichzeitig stattgefunden hat, wo alles so eben doch auch Arbeitskraft und so weiter stärker messbar wurde oder irgendwo vereinheitlicht wurde und es wie so ein Eskapismus auch raus ist, vielleicht irgendwo in so eine Empfindsamkeit hinein. Mhm. Wenn ich das so betrachte oder so, dann habe ich wie das Gefühl, es ist schon ein großer Gegensatzpaar, immer noch Liebe und irgendwo so Kapitalismus, der da so hart einsetzt. Gibt es eine Verbindung in Ursprung von Romantik schon, ich glaube, zur wahren Welt? Oder?
Ich glaube, wir hätten das gerne, dass das so schön fein säuberlich getrennt ist. Auf der einen Seite eben dieses fast schon religiöse Liebesgefühl, das überhaupt nichts mit dem Alltag und schon gar nicht sowas wie mit Geld, ja, fast schon schmutzig zu tun hat. Und auf der anderen Seite eben die Ökonomie, der Markt, der ganz rational agiert. Das stimmt ja gar nicht, wissen wir ja auch. Also jeder, der schon mal irgendwie an der Börse gehandelt hat, weiß das, und gibt es ja auch genügend psychologische Studien zu, dass Emotionen eine ganz große Rolle spielen und dass Menschen, wenn sie jetzt zum Beispiel investieren, auch wider besseren Wissens handeln, ja, weil die Emotion so stark ist. Und der Konsum, also du hast natürlich recht, dass der Konsum ist die andere Seite der Industrialisierung, wenn man weggeht von der Produktionsseite. Weil mit der Industrialisierung und der Hochskalierung in der Qualität und auf einmal gab es Waren in vorher unvorstellbaren Mengen, das muss natürlich auch jemand kaufen. Und es muss jemand kaufen wollen. Ja. Und das heißt, die Konsumgesellschaft, wie wir sie heute kennen, und vor allem auch die Massenkonsumgesellschaft, entsteht im 19. Jahrhundert. Und da gibt es aber natürlich dann doch schon einen Zusammenhang, und das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern andere schlaue Leute, unter anderem die israelische Soziologin Eva Illouz oder auch so jemand wie Colin Campbell, der einen Zusammenhang zwischen romantischer Ethik und modernem Konsum herstellt. Und Eva Illouz sagt zum Beispiel, dass die romantische Liebe nur deshalb so eine Utopie werden konnte in unserer Gesellschaft, die sie auch bis heute ist, weil sie sich mit dem Kapitalismus, also weil es da eben eine Verbindung gibt, weil es da eine Verknüpfung gibt. Und sie sagt, Liebe und Konsum befeuern sich gegenseitig oder ermöglichen sich gegenseitig, sind wie Katalysatoren. Ja? Und sie macht das an zwei Prinzipien fest, was Liebe und Kapitalismus jetzt erstmal angeht. Das eine ist, ist die Souveränität des Individuums gegenüber der Gruppe, also eine Individualisierung. Und das andere ist, sie nennt das Aura der Transgression. Was steckt dahinter? Dass sowohl Liebe als auch Kapitalismus den Ist-Zustand überwinden wollen und eine bessere Welt und ein besseres Leben fordern oder versprechen. Und sie macht das dann deutlich an verschiedenen Entwicklungen, zum Beispiel die Verdinglichung der romantischen Liebe, wie sie das nennt. Und da gibt es ein ganz gutes Beispiel für, nämlich das Rendezvous. Das gab es ja nicht schon immer, sondern das ist eine Entwicklung von Anfang des 20. Jahrhunderts. Und davor, zur Anbahnung von Partnerschaften und vor allem auch von Ehen, musste der Mann im Haus der Frau bei den Eltern vorsprechen. Das heißt, das war ein ganz klares Setting in einem familiären, privaten Raum.
Kontext.
Genau. Und mit den Umwälzungen, die wir dann um 1900 und vor allem auch nach dem Ersten Weltkrieg sehen, auch eine Lockerung der Sexualmoral und eine Entstehung von sowas wie einem Freizeitmarkt, finden diese Treffen auf einmal in der öffentlichen Sphäre statt. Mhm. Und man trifft sich nicht mehr daheim, sondern man geht ins Restaurant, man geht ins Kino, man geht in den Freizeitpark und Ähnliches. Und das heißt, die Liebe wird, oder die Initiierung von Liebe wird in eine Konsumsphäre verschoben.
Und das sind parallele Entwicklungen, die doch irgendwo so alles, was wir mit Liebe assoziieren, die ganzen Gesten, die Requisiten ist noch ein spannendes Wort, auf das wir später auch nochmal kommen, so all die Objekte, Gegenstände, mit denen wir hantieren, um vielleicht auch Liebe zu inszenieren oder uns in eine romantische Sphäre hineinzubegeben, das sind letztendlich alles Konsumgüter, die so auch nur da sind, weil es eben eine parallele Entwicklung da gab und diese öffentlichen Räume entstanden sind und dann das Rendezvous, das Date, so auch im öffentlichen Raum stattfinden konnte. Da fangen die Dinge an schon zu verschwimmen. Das, was man so schön getrennt wissen wollte, irgendwo Liebe und Konsum, geht da so Hand in Hand einfach, weil auch die Sprache, mit der wir uns ausdrücken, einfach grundlegend von der Konsumgesellschaft auch mit geprägt ist. Und auch das, was wir über Liebe sagen können, am Ende des Tages auf diesem Vokabular irgendwo mit aufbauen muss. So lese ich das mal so ein bisschen, ne?
Ja.
Es gibt bei Eva Illouz noch so einen anderen Begriff, den ich sehr spannend fand, den ich hier mal einwerfen möchte. Das ist der Begriff Liminalität. Und das meint einen Schwellenzustand. Und zwar den Moment, in dem die Alltagslogik aussetzt.
Also es ist deshalb relevant und das knüpft an dieses Rendezvous-Beispiel an, weil man verlegt die Liebe vom privaten Raum in den öffentlichen Raum und man muss da natürlich wiederum Privatheit schaffen. Ja? Und diese Grenzziehungen, die da dann stattfinden, sie spricht davon, ne, man kleidet sich besonders, ist im Restaurant, es gibt dann irgendwie natürlich besondere Speisen, es gibt Stoffservietten, also Dinge, die man auch nicht unbedingt zu Hause verwendet, ne? Und um eben Besonderheit zu markieren, und auch Luxuswaren gehören damit dazu. Und wenn man nochmal
Also die ganz besondere Flasche Wein oder die besonders exklusive Speisekarte.
Genau, also was auch potenziell etwas kostet, weil es sonst nichts wert ist. Also da sieht man schon, wenn man diesen
Begrifflichkeiten. Der Preis ist doch irgendwo auch ein Ausdruck für den Wert der Liebe.
Genau, im Schlimmsten, also wenn man das ganz ins Extreme denken möchte. Ne? Es gibt natürlich auch genau eine gegenteilige Konzeption, die sagt, also so diese eher bohemienartige Liebeskonzeption, die sagt, nee, das hat gar nichts damit zu tun, aber das ist die Ausnahme. Und die meisten Dates im Restaurant funktionieren so. Und wenn man nochmal guckt, Liminalität, wo kommt das her? Das hat ja was mit Ritualen zu tun, dass man sagt, also wenn man sich das jetzt wirklich einfach mal so ganz holzschnittartig vorstellt, Initiationsriten, das heißt, das Individuum geht in einem anderen Zustand raus aus dem Ritual, als es reingegangen ist. Und das ist auch der Hintergrund, dass man sagt, nach dem Rendezvous, nach dem Essen im Restaurant geht man in einem anderen Zustand der Zweiheit des Paares raus, als man vielleicht vorher hingegangen ist.
Das finde ich einen wahnsinnig spannenden Moment, um einfach mal einzublenden, was wir bei Events machen. Weil letztendlich, wenn ich zu einem Kunden gehen würde und sagen würde, wir machen jetzt mal eine ganz romantische Inszenierung, wir wollen eine ganz romantische Stimmung erzeugen und all deine Kunden, deine Zielgruppe, deine Mitarbeiter vielleicht auch in so eine Atmosphäre reintauchen, also da könnte ich direkt wieder rausgehen. Da würde man sagen, das hat ja nichts miteinander zu tun. Aber wenn wir uns diese Szene jetzt gerade nochmal vorstellen, von einem Rendezvous in einem Restaurant, und man erzeugt einen Schwellenzustand eben dadurch, dass man das Licht dimmt, dass man exklusive Requisiten hat, dass man so ja aus dem Alltag auch ausbricht, in eine besondere Situation reingeht, um verändert daraus wieder hervorzugehen. Da gibt es wahnsinnig starke Parallelen zu dem, was wir in der Event-Inszenierung machen. Wir schaffen einen exklusiven Raum in der Öffentlichkeit, aber doch irgendwo privat. Wir holen da eine Zielgruppe hin, die auf Einladung kommt, auch schon so diese ganze Narration im Vorfeld, legt so eine Spur von besonderer Atmosphäre, von Ausbruch aus dem Alltag. Wir dimmen das Licht, wir machen eine Sound-Inszenierung, du hast von deinem Konzertmoment erzählt auch, wo wir Emotionen auch inszenieren oder hochdrehen, um dann verschiedene Requisiten vielleicht zur Verfügung zu stellen. Manchmal gibt es etwas zum Präsentieren oder einen großen gemeinsamen Moment an einem Event oder ein Produkt, was lanciert wird. Und dann gehen wir raus und hoffen, dass wir an der Stelle eine Veränderung bewirkt haben. Also alle Teilnehmenden auf eine andere Art und Weise wieder nach Hause schicken. Und ich meine, das hat jetzt so viele Parallelen, dass man, denke ich, schon sehr mit Hand und Fuß sagen kann, das sind doch die gleichen Kulturtechniken, die da angewendet werden, um Liminalität zu erzeugen, um Schwellenzustand zu erzeugen und um emotionale Verbundenheit zu kreieren, was ja doch das Leitthema jetzt von unserer Studie auch an der Stelle ist. Was sorgt dafür, dass echte Verbindung entsteht? Hast du da Anleitung vielleicht eben auch aus der Literaturwissenschaft heraus, was man da als Marke tun kann, um jetzt nicht nur eine Atmosphäre zu erzeugen, sondern echte Verbundenheit zu erzeugen mit dem Thema, was da präsentiert wird oder zur Schau gestellt wird?
Das ist eine spannende Frage, aber ich fürchte, dass ich da gar nicht Zauberformel habe. Wie entsteht Verbundenheit? Letzten Endes ist das immer eine Verbindung Mensch zu Mensch. Und da würde ich sagen, das ist etwas, was nicht im letzten Rest erklärbar ist. Und wenn es nicht bis zum letzten Rest erklär- und rationalisierbar ist, ist es auch nicht, man kann es nicht 100% erzeugen, ne? Dass man sagt, wenn ich das mache, passiert auf jeden Fall das.
Ich bin froh, dass es noch einen Rest Transzendenz, sag ich mal, gibt, einen Rest Unverfügbarkeit in der ganzen Geschichte.
Genau. Aber ich würde sagen, es ist nicht erklärbar, aber es ist erzählbar, um vielleicht auch nochmal auf den Beginn, was macht Literatur eigentlich? Ne? Also man kann natürlich auch die Literatur als auch das ist natürlich eine Funktion, Anleitung oder auch als Experimentierfeld, ohne dass es direkt soziale Konsequenzen hat. Ne? Aber ich glaube, diese Verbindung Mensch zu Mensch mit diesem Schwellenzustand und dieser Showbühne, die man quasi baut, erschafft man Bedingungen der Möglichkeit, dass es passieren kann. Und man kann gewisse Wahrscheinlichkeiten, also wenn das Licht zum Beispiel nicht gedimmt ist, sondern, weiß ich nicht, tageslichtweiß runterstrahlt, ist die Wahrscheinlichkeit geringer. Ja, also man kann diese Wahrscheinlichkeit erhöhen, aber ich glaube, es gibt keine Garantie, weil das ist letzten Endes das Unkalkulierbare auch in der menschlichen Interaktion.
Das finde ich einen ganz spannenden Punkt, weil man letztendlich, so wie du es formulierst, finde ich auch so Angebote schafft, immer noch als Gastgeber, als Marke. Ein Angebot schafft, gemeinsam einen Schritt weiterzugehen, gemeinsam eine engere Verbindung einzugehen. Und man kann das über das Licht tun, über den speziellen Ort, vielleicht auch mit Gesten, die halt sehr exklusiv vielleicht daherkommen, um Wertschätzung auszudrücken. Ich fand einen nächsten Begriff, den ich einbringen möchte, da sehr spannend, weil er so einen sehr interaktiven Moment auch hat. Das ist der Begriff von Wolfgang Ulrich, Biografie-Requisiten benutzt er gerne als Wort. Kannst du uns ein bisschen mit reinnehmen, was mit dem Wort gemeint ist, Biografie-Requisite?
Also Wolfgang Ulrich, ich muss erstmal noch einen anderen Kulturwissenschaftler gerne mit anführen, nämlich Grant McCracken, ist ein ganz, der ganz viel zu Konsum gearbeitet hat, der auch sowas wie den Diderot-Effekt erklärt hat, aber der sagt, materielle Güter haben über ihren materiellen Wert und Eigenschaften hinaus einen Mehrwert, nämlich kulturelle Bedeutung. Und ich war, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, in London im Museum of Brands. Und da kann man das wunderbar nachvollziehen, weil, also zumindest damals war es so, es gab große Vitrinen, die waren nach Jahrzehnten geordnet. Und da waren die käuflichen Dinge, also man, heute würde man sagen aus dem Supermarkt, die es natürlich damals noch nicht, also 1900, 1910 noch nicht gab, drin, also die Kaffeeverpackung und die Milch und Zigaretten. Und ich fand das, obwohl ich mich schon mit diesem Zusammenhang und diesem ganzen Thema auch befasst hatte, trotzdem war ich überrascht, wie man sehr genau Kulturgeschichte nur anhand dieser Produktverpackungen auch nachvollziehen kann.
Also Konsumgütergeschichte ist Kulturgeschichte da so.
Genau, also natürlich in den 40er Jahren, auf einmal wird alles farblos, weil die ganzen Produktionen von Farbe oder wie auch immer, also für den Krieg, ne? Und also man das fließt quasi ein auch in die Produktverpackung, was den Menschen passiert. Mhm. Und das nimmt Wolfgang Ulrich auf und sagt, naja, sage ich jetzt mal, nach dem Zweiten Weltkrieg spätestens, in diesem Verlauf, sind die Waren, die wir kaufen können, in ihrer Qualität, haben sich angeglichen. Ja, also man kann heute nicht mehr was völlig Schrottiges verkaufen, wenn man irgendwie was auf sich hält als Marke. Und das heißt, ich muss einen anderen Grund finden, was mein, im Marketing würde man sagen, Unique Selling Point ist. Mhm. Ja. Und er beruft sich dann eben auf McCracken, der sagt, es gibt sowas wie kulturelle Bedeutung und sagt, naja, das Individuum fühlt sich stärker, wenn es umgeben ist von Dingen, die ihm zusätzliche Möglichkeiten verheißen. Und das heißt, zusätzliche Rollen in alternativen Biografien. Ja? Und das heißt, Dinge machen Identitätsangebote. Und das hat dann nichts mehr mit dem Materialwert zu tun, sondern er nennt es Fiktionswert oder auch Möglichkeitssinn. Und das ist relativ offen, wie er sagt, so ein bisschen die kantische Zweckmäßigkeit ohne Zweck. Das heißt, es wird so ein bisschen Richtung vorgegeben, aber das Individuum fühlt sich nicht eingeschränkt davon. Ne? Und dieses Träumen, was man im Warenhaus zum Beispiel beobachten kann, dass Menschen Dinge in die Hand nehmen und versonnen vor sich hin blicken, das gehört dazu. Sie träumen dann von Möglichkeiten, wenn ich das kaufe, kann ich das und das sein. Und das hat ein bisschen eine Kehrseite, also dass Konsumgüter derart identitätsstiftend sein können, ist natürlich die Variabilität. Also es gibt ganz viele Optionen. Das heißt auch, es gibt ganz viele Identitätsoptionen. Und man kann sich heute die Postmoderne geht eh nicht mehr davon aus, dass es sowas wie eine wahre, authentische Identität des Individuums gibt. Und das hat damit zu tun. Und deswegen sagt Ulrich auch, haben bedeutet nicht sein, sondern haben bedeutet werden. Und das finde ich, diese Formulierung bringt das, glaube ich, sehr, sehr gut auf den Punkt.
Das ist natürlich eine Technik jetzt auch wiederum, die von Marken perfektioniert worden ist in den letzten 20, 30 Jahren, würde ich sagen, wo einfach Narrative geschaffen werden, weil man weiß, das Produkt verkauft sich am Ende über das Narrativ, über diese Welt, über diese Fantasie, über das haben wollen im Sinne von diesem Lifestyle, diesem Lebenstraum, den man haben möchte. Und der materialisiert sich einfach nur in diesem Gegenstand. Und deswegen hole ich diesen Gegenstand zu mir als Biografie, Requisite, um meine Biografie weiterzuschreiben und mir selbst eine neue Version von mir selbst zu geben, zu schenken quasi, indem ich das kaufe. So, mit dem Kauf kaufe ich eine neue Version von mir selbst. Ja. Und das ist natürlich eine spannende Sache jetzt wiederum, auch für, denke ich, Markenkommunikation im Ganzen, aber auch für Eventinszenierung insbesondere, wo man auf der Bühne ja nicht nur auch PowerPoint-Slides inszenieren kann. Auch die können, denke ich, eine Biografie-Requisite sein. Aber ich sage auch gerne mal irgendwo jemandem, der vielleicht das erste Mal auf der Bühne steht, bring doch einen Gegenstand mit auf die Bühne. Das macht es dir viel leichter, vielleicht deinen Punkt zu visualisieren oder die Geschichte, die du erzählen willst, einen physischen Anker zu geben. Und das ist im Prinzip auch eine Biografie-Requisite, glaube ich. Oder eben bei einer Produktinszenierung würde man dann dem ganzen Publikum eigentlich nahelegen, dass dieses Produkt, was man dort inszeniert, eine passende Biografie Requisite für eben diese Zielgruppe ist.
Also Social Media ist natürlich voll davon. Das lebt, also alle Influencer leben davon, genau, dass sie diese Produkte in die Kamera halten und vorleben, dass sich damit ein anderes Leben verbindet. Ja? Mhm. Dass man damit schön, reich, klug, wobei klug weiß ich nicht, Social Media, ich bin da nicht so viel unterwegs, ne? Aber das schöpft das natürlich voll ab.
Ich denke, wir kriegen so langsam ein Gefühl dafür, wie Romantik und Konsum, Liebe und Konsum doch zusammenhängen über diese Schwellenräume, die wir schaffen, über Biografie-Requisiten, über einen modernen Hedonismus letztendlich, glaube ich, auch, der sich so ein bisschen unterscheidet vom klassischen Hedonismus, wo man irgendwo doch sehr, sehr physisch gedacht hat und irgendwo so im antiken Rom, die Szene hat man dann schnell vor sich mit Orgien, die dann irgendwo sehr auf körperliche Bedürfnisse gestrickt sind oder zugespitzt sind. Moderner Hedonismus bewegt sich ein Stück weit stärker in der Fantasie, in den Geschichten, die mit Gegenständen zwar noch verbunden sind, aber es geht nicht mehr so sehr um den physischen Moment, sondern stärker um den psychischen Moment oder den fantastischen Moment in der Narration.
Also es geht um die Emotion. Mhm. Also dieser moderne Hedonismus, was du gerade gesagt hast, das ist ja eine These von Colin Campbell. Und er sagt, dass im modernen Hedonismus eben genau nicht mehr das, was wir anfassen können, also die sinnliche Wahrnehmung, sondern Emotionen, die Quelle von Vergnügen, er sagt Pleasure, sind. Ja? Und dass das Individuum, und das passt sehr gut auch zu Wolfgang Ulrich und dem Fiktionswert, ein Dream Artist oder ein Artist of the Imagination ist und Illusionen erschafft in Gedanken, von denen das Individuum weiß, dass sie nicht real sind, die sich aber real anfühlen.
Ich finde das wahnsinnig spannend, weil es irgendwo auch für meine Arbeit bedeutet. Wir machen letztendlich nicht nur irgendwo Markenarbeit in einem abgeschlossenen Markenuniversum oder nicht nur Business in einem Businessuniversum, sondern es geht an der Stelle eigentlich immer um Kulturarbeit. Wir leben ja wie in einer Zeit von Reizüberflutung, wo eigentlich wahnsinnig viele von diesen Angeboten gemacht werden. Man kann sich zu Tode scrollen im Internet durch wirklich endlosen Content, durch Galerien, die immer neue Angebote machen und einem von Traum zu Traum jagen. Es ist wie so eine Fantasie auf Knopfdruck. Bricht diese Gleichung aus Sehnsucht und Konsum denn irgendwann auch zusammen?
Ich würde sagen, nein. Weil dieses grundsätzliche Begehren nach immer neuen Bedürfnissen, also auch mit Colin Campbell gesprochen, nie aufhört. Die Frage ist aber eher, welche Plattform Also das ist, was du gerade beschrieben hast, ist ja vor allem, das ist Internet, das ist Social Media. Und da sehen wir ja schon, ich glaube, je nachdem, in welcher Bubble man sich auch bewegt, ja, dass es Leute gibt, die sagen, ich kann nicht mehr, ne? Oder ich verabschiede mich jetzt, oder das ist alles viel zu viel, oder jetzt mit AI kommt der AI-Slob und es ist eigentlich ganz schwierig, noch irgendwie gehaltvollen Content zu finden. Und also die Ermüdung, ja, wenn man jetzt noch mal ein bisschen stärker auf Konsum konkret guckt, wie Minimalismus, was ja auch, ich würde sagen, vermeintlich eine Abkehr ist von der Konsumkultur. Aber auch das hat der Kapitalismus, wie er es oft so macht, mit subversiven Strömungen schon wieder vereinnahmt. Und auch Minimalismus heißt im Zweifelsfalle, dass ich meine ganze Wohnung oder das ganze Haus umgestalten muss. Und dafür muss ich ganz, ganz viele Dinge kaufen. Ja. Und dann bin ich wahrscheinlich immer noch unglücklich.
Es ist doch ein Hamsterrad.
Weil es eben nie erfüllt werden kann. Also wir sind... Wenn man Colin Campbell folgt, dass das eine Prägung auch aus dieser romantischen Ethik ist, wie er das nennt, sind wir so konditioniert darauf, dass man sich vielleicht von Social Media und dem Internet abwendet, aber dieser grundsätzliche Zusammenhang, dass das an ein Ende kommt, glaube ich eher nicht.
So in deinem Buch Liebe und Konsum hast du verschiedene Romane auch analysiert und die machen da eigentlich sehr spannende Beobachtungen an dem Thema, an dem wir gerade dran sind. Und da würde ich gerne noch ein bisschen mit dir reingehen, weil es auch das ganze Thema so plastisch macht. Und die erste Geschichte, die wir da haben, ist von David Wagners oder von David Wagner und die Geschichte heißt Vier Äpfel.
David Wagners Vier Äpfel ist ein Supermarktroman. Und allein das ist schon ein Phänomen, was es vorher so, also was man sich, glaube ich, vor 50 Jahren nicht hätte vorstellen können. Und die literaturgeschichtliche Perspektivierung ist natürlich der Warenhausroman, der aber ganz anders funktioniert. Und was Wagner hier macht, ist, dass er seinen Protagonisten einen Gang durch den Supermarkt lang begleitet. Und in 144 Stationen oder Abschnitten dieses Romans über Liebe und Konsum sinnieren lässt, würde ich jetzt mal sagen. Und das heißt, dieser Roman stellt diesen Zusammenhang wirklich explizit aus oder expliziter, als es jetzt zum Beispiel Solas Au Bonheur des Dames aus dem 19. Jahrhundert macht als Warenhausroman. Und zum Hintergrund muss man wissen, dass der Protagonist verlassen worden ist von seiner Ehefrau, die nur als L-Punkt, da kann man natürlich auch noch ganz viel reinlesen.
Die Liebe ist gerade zerbrochen.
Genau. Ne? Und er geht durch den Supermarkt, er sieht die Produkte, er sieht die Marken und erinnert sich, was sie dazu gesagt hat, warum sie diese Marken kauft, warum sie sie nicht kauft. Es ist fast so eine auch Konsumgeschichte des Paares. Es speisen sich auch.
Das sind ganz viele gemeinsame Biografie-Requisiten eigentlich.
Genau, weil natürlich, wenn man, ich glaube, das ist so evident, dass man da gar nicht drüber nachdenkt, aber wenn man als Paar zusammenlebt, natürlich kauft man dann ein Waschmittel und nicht jeder hat sein eigenes, ja? So. Und genau darüber denkt er nach, ich kaufe ja immer noch das Waschmittel, das L verwendet hat. Das heißt, auch der Geruch ist überall. Mhm. Und er kommt von dieser gescheiterten Liebe nicht los, obwohl er darüber nachdenkt, wie er denn neue Produkte, also vielleicht sollte er auch mal was, also eine andere Nudelsorte kaufen, ja. Aber er beobachtet auch die Frauen im Supermarkt, die ihn dann aber wieder an, das entzündet sich immer an Kleidungsstücken oder Dingen, die sie im Warenkorb haben, unterscheidet von L und damit sind sie nicht gut genug. Und das heißt, er interagiert, es gibt keinen Kontakt zu anderen Menschen, also es gibt keinen Dialog im Roman, sondern er interagiert eigentlich nur mit sich selbst und den Produkten und den Marken. Und das ist eben, das zeigt so diese Ambivalenz. Ne? Es gibt dieses Riesenangebot an Marken, an Waren, Identitäten und aber auch potenziellen Liebespartnern. Und er hat sich aber einmal für eine entschieden und die verstellt jetzt auch den Blick auf das, was vielleicht noch sein könnte. Ja.
Wahnsinn. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Oder ich sehe mich selbst durch die Supermarktregale laufen und überlege schon, okay, welche Züge in meinem Leben machen sich an bestimmten Produkten fest? Mhm. Und was wäre, wenn ich dieses Produkt ändern würde? Dann würde sich mein Leben wahrscheinlich ändern an der Stelle. Sehr, sehr eindrückliche Szene in meinen Augen. Ich würde gern noch eine zweite Szene mit dir dazu stellen. Und zwar geht's um einen Roman von Daniel Glattauer, Gut gegen Nordwind. Beschreib doch auch da mal, was die Handlung in diesem Roman ist.
Also vielleicht muss man das noch dazu sagen, David Wagner und auch Daniel Glattauer sind alles aus den Nullerjahren. Das heißt, es ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Und wenn ich jetzt sage, das ist ein E-Mail-Roman, dann haut das heute irgendwie gar niemanden mehr aus den Socken, ja. Aber
es müsste ein WhatsApp-Roman sein oder sowas.
Genau. Aber 2006 war das durchaus etwas Neues. Und auch das hat natürlich einen literaturgeschichtlichen Vorgänger, nämlich die Briefromane. Der bekannteste im deutschsprachigen Raum ist mit Sicherheit Goethes Die Leiden des jungen Werther. Und hier geht es aber um ein Paar, das sich E-Mails schreibt. Und der Roman, beziehungsweise Korrektur, kein Paar, zwei Menschen, die sich E-Mails schreiben, so genau müssen wir sein, diese E-Mails werden abgedruckt, so als wären sie Briefe. Das heißt, an die Stelle des Körpers tritt die Schreiboberfläche, also die E-Mail-Oberfläche, und konstruiert quasi den anderen. Und Leo und Emmy, so heißen die beiden in dem Roman, erschaffen dann eben auch Fantasie Leo und Fantasie Emmy. Und es geht die ganze Zeit darum, herauszufinden, was verbirgt sich hinter dieser Schreiboberfläche. Und das ist eine Frage, die in Liebe wie in Konsum ganz virulent ist, nämlich von Oberfläche und Tiefe. Von etwas, das ich im Schein vielleicht nur wahrnehmen kann, und einem authentischen Kern. Oder vielleicht auch einer Maske, und die vielleicht was Falsches suggeriert. Also dieser fehlende Körper und diese fehlende Tiefe versuchen sie über verschiedene Mittelchen zu kompensieren. Es gibt eine Szene, da planen sie ein Treffen, das aber eigentlich ein Nicht-Treffen ist, weil sie sagen, wir halten uns in einem bestimmten Café an einem Tag zu einer bestimmten Uhrzeit beide auf und dann gucken wir mal, ob wir den anderen erkennen. Das überträgt quasi dieses hermeneutische Spiel, wer ist der andere, von der Virtualität in die Realität. Und Leo, der bedient sich eines Tricks, nämlich seiner Schwester, mit der er sich versteckt, und Emmy erkennt ihn nicht. Ja, und also die beiden sehen sich auch tatsächlich nicht. Und das bringt auch wieder dieses Scheitern, und dass man, will man das wirklich, will man das nicht? Es ist immer dieses Changieren. Und das Problem ist aber, dass, wenn es dann wirklich um Liebesbeziehungen geht, das weiß man aus der psychologischen, auch soziologischen Forschung, auch Eva Illouz sagt das, der Körper ist unabdingbar. Mhm. Und man kann dieses Begehren, das immer nur im Aufschub besteht, nicht unendlich fortsetzen. Dieses Begehren nach der Begegnung, die aus dieser Fantasie entsteht, die Fantasie aber auch gleichzeitig gefährdet, wenn man denn dieses Treffen realisiert, weil dann kann es sein, dass die Fantasie in sich zusammenbricht.
Ja, die Enttäuschung entsteht schon da, auch wenn man ein Produkt bestellt, in dem Moment, wo man es geliefert bekommt.
Genau, in dem Moment der Realisierung bedeutet meistens, also jetzt im Produktkontext, oft Enttäuschung, weswegen es dann zu dieser Verschiebung kommt auf ein neues Objekt. Ne? Das ist diese Rastlosigkeit.
Ich finde es wahnsinnig spannend, weil es eben doch ein Symptom auch beschreibt von unserer Zeit, die Konsum eben auch vielfach digital inszeniert und dort auch verharrt oder immer wieder neue Fantasieangebote macht. Aber es lehrt doch ein Stück weit, dass, dass Marken nicht rein digital kommunizieren können oder kommunizieren sollten, wenn sie nach einer echten Verbundenheit sucht. Ich habe das ein bisschen zugespitzt in einem Statement und würde das mal mit der nächsten Rubrik reinwerfen.
Hättest du das gedacht?
Wer Marken nur digital aktiviert, bekommt Produktaffären. Wer Markentreue will, muss den Körper ins Spiel bringen. Denn ohne den physischen Moment bleibt jedes Liebesversprechen Fantasie. Und Fantasie kennt keine Sättigung. Erst der Körper bindet die Sehnsucht an die Realität und macht aus einer Affäre eine Beziehung. Ist das zu stark zugespitzt?
Ich glaube nicht. Vor dem Hintergrund, solange wir selber als Menschen noch einen Körper haben. Was meine ich damit? Wenn wir irgendwann so weit sind, ich kann gar nicht einschätzen, wie nah wir da dran sind, dass wir unser Bewusstsein auf eine virtuelle Plattform hochladen können.
Wer weiß.
Und dann nur noch in der Virtualität miteinander agieren. Solange das nicht der Fall ist, sind wir an unseren Körper gebunden. Und wenn wir jetzt sagen, wir schaffen das ab, also wir brauchen diesen Realitätsanker nicht mehr, was heißt das denn dann? Weil wir sind ja immer noch, ich will jetzt gar nicht so heideggerisch von Geworfenheit sprechen, also auf unseren Körper und in diese Welt gesetzt, ja, aber das ist unser primärer Erfahrungsraum. Und
so sind wir konstituiert, würde ich auch sagen.
Ja. Und von daher würde ich da sagen, da bin ich einverstanden mit, mit dem Statement.
Markenkommunikation braucht physische Anker. Wir sind gestartet bei dem Gegensatz von Liebe und Konsum und haben ihn jetzt, glaube ich, auch in unserem Talk Step by Step aufgebrochen. Schon nur mit der Beobachtung, dass Konsum und Liebe in der Form, wie wir darüber sprechen können, zur gleichen Zeit entstanden sind und auch das Rendezvous im öffentlichen Raum doch irgendwo mit Konsumgütern sehr stark inszeniert wird und gar nicht so weit von Markeninszenierung entfernt ist oder zumindest die gleichen Kulturtechniken dort eigentlich zum Einsatz kommen. Ich glaube, das ist etwas, was zwei Drittel unserer Unternehmen auch gespürt haben. Das ist ein Ergebnis, was unsere Survey auch hergibt, dass echte Verbundenheit doch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, was auch inszeniert werden kann, inszeniert werden sollte. Und jetzt haben wir da ein Stück weit Begriffe heute für entwickelt. Mit Liminalität zum Beispiel. Ich empfinde uns jetzt nach unserem Talk als Agentur, aber auch als Marke, als Unternehmen, wie so Architekten für Liminalität. Wir bauen diese Schwellenräume, in denen besondere Atmosphäre entstehen kann und besondere Beziehungen auch aufgebaut werden kann. Wir können dafür Requisiten nutzen. Requisiten sind ein ganz spannendes Element, um Identität zu stiften. Man kann sich Requisiten aneignen, indem man ein Foto macht, indem man ein Giveaway mit nach Hause nimmt, indem man vielleicht auf einer Bühne auch eine Requisite auf besondere Art ausgestellt sieht und sich mit der verbunden fühlt. Und wir erzählen unser Leben eben doch nicht auf einer komplett abstrakten Ebene, sondern eigentlich gern auch mit solchen haptischen Ankern, die wir dann ja vielleicht auch das Produkt zu uns nach Hause holen, um damit unsere eigene Biografie weiter zu erzählen. Und in dem Sinne ist das alles, was wir da als Architekten von Liminalität tun, irgendwo auch bestenfalls keine Dekoration, sondern Kulturarbeit. Irgendwo hilft es uns, wenn wir live in einem Raum zusammenkommen, um aus einer rein virtuellen Fantasie auszubrechen und wie so einen Anker zu haben, dass das, was wir virtuell vielleicht auch über Einladung, über Kommunikation per E-Mail etc., was wir dort besprochen haben, dass das echt ist. Und dieser Anker, der lässt sich nicht einfach wegdiskutieren. Solange wir als Menschen mit dem Körper verbunden sind, wie du auch gesagt hast, ist das wie so ein Grundbedürfnis, was wir haben. Und entsprechend, glaube ich, auch für Marken eine wahnsinnig wichtige strategische Einsicht, dass dieser physische Moment ein sehr wichtiger Moment ist in ihrer Kommunikation, um Wahrheit rüberzubringen. Jetzt mal noch eine Abschlussfrage an dich. Wenn Marken und Agenturen immer besser darin werden, diese Codes der Liebe zu inszenieren, können wir dann irgendwann nicht mehr unterscheiden, ob wir wirklich lieben oder nur noch konsumieren? Und also wollen wir das überhaupt noch unterscheiden, ob wir gerade lieben oder konsumieren?
Nein und ja. Der Zusammenhang von Liebe und Konsum heißt nicht, dass das eine das andere ersetzt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und deswegen glaube ich nicht, dass das zusammenfallen kann in dem Sinne, weil wenn Menschen das tatsächlich verwechseln, kippt es im schlimmsten Fall ins Pathologische. Also die Marke, die, glaube ich, diese emotionale Bindung perfektioniert hat, wo alle zu aufschauen, Apple. Es gab 2015 eine Kampagne, die hieß Loved und begann damit, dass der Spot, und dann werden ganz viele iPhones eingeblendet und this is an iPhone, als ob man diesen Hinweis gebraucht hätte, aha, ja. Und dann wird eben gesagt, and it comes with something different, Und dann geht es weiter, dass eben 99% der Leute, die ein iPhone besitzen, sagen, dass sie ihr iPhone lieben. Das heißt, Liebe wird als Unique Selling Point installiert. Ja? Und am Ende kommt dann der Claim, if it's not an iPhone, it's not an iPhone. Und das hat fast was Religiöses, also Gott, der sagt auf die Frage, wer bist du? Ich bin, der ich bin. Oder ich werde sein, der ich sein werde. Ja? Und das ist natürlich unglaublich stark. Aber trotzdem, ich glaube, selbst Menschen, die sagen würden, ich liebe mein iPhone, wissen immer noch, dass das ein Gerät ist und dass es kein Mensch ist.
Ja. Das ist gut, glaube ich, wenn man diese Entscheidung immer noch für sich treffen kann. Gleichzeitig, finde ich, erhöht es aber doch auch irgendwo für Marken die Verantwortung, irgendwo halt sich bewusst zu werden, dass man eben nicht nur einfach ein Produkt abliefert und nicht nur einfach einen Verkauf erzählen möchte oder nicht einfach nur eine gute Geschichte erzählen möchte, sondern dass man effektiv dabei ist, natürlich Kulturangebote zu machen und auch Kultur zu prägen mit den Produkten oder mit den Angeboten, die man eben formuliert. Das ist eine echte gesellschaftliche Verantwortung, die da, glaube ich, mit drin steckt in unserer Konsumgesellschaft. Wir kommen zum letzten Punkt.
Das Ding der Zukunft.
Blabla. Genau, das Ding der Zukunft ist nochmal ein Ausblick nach vorne, nachdem wir jetzt so wissenschaftlich typischen Blick auch zurückgeworfen haben viel. Ist so die Frage an dich nochmal, was glaubst du, wird uns in Zukunft prägen?
Es gibt einen französischen Philosophen, der Jean Baudrillard, der in den 80er Jahren vorhergesagt hat, unser Verhältnis zueinander wird in Zukunft das von Bildschirmen sein. Und in mir sträubt sich alles, weil das nicht mein Menschenbild ist, glaube ich. Und diese Verbindung Mensch zu Mensch und dass wir uns in dem, was wir tun, sei es im Live-Marketing, sei es beim Schreiben von Romanen oder beim Lesen von Romanen und in der Interaktion miteinander, dass wir unsere Humanität, das, was uns zu Menschen macht, das uns wirklich unique macht, nicht verlieren. Und ich glaube, genau auch da diese, wie du es gesagt hast, wenn wir in einem Raum zusammenkommen, können Dinge passieren, die in einem digitalen Raum, wo man sich zusammenschaltet, niemals passieren könnten. Und ich glaube, dass das einen viel höheren Wert noch bekommen wird, je mehr wir auch, je digitaler wir noch werden.
Da brichst du doch eine sehr schöne Lanze für Live-Kommunikation. Das könnte ich besser an der Stelle nicht machen.
Nein,
das
habe
ich nicht abgesprochen. Aber an der Stelle kann man nur sagen, macht mehr Events. Da draußen bringt Menschen mehr zusammen, weil es eben ja ein toller Gegenpol einfach auch ist zu digitaler Kommunikation und uns vielleicht an der Stelle doch noch mal stärker zeigt, was uns zum Menschen macht. Vielen, vielen Dank, Annemarie, für die Erkundung, für den Gang durch den kulturellen Kaninchenbau und für alle Erkenntnisse, die wir auf dem Weg sammeln durften, für alle Begriffe, die das so wahnsinnig schön auf den Punkt bringen.
Ja, sehr gerne und auch von mir vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.
An der Stelle sage ich danke auch an alle, die zugehört haben oder zugeschaut haben. Das war's für heute mit dem Blabla Lab. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonnier doch gerne unseren Podcast oder folg uns auf Instagram oder LinkedIn. Schau gern physisch bei uns vorbei im Office in Zürich oder schau auf unserer Website vorbei, www.lifelab.com. Danke und bis zum nächsten Mal beim Blabla Lab. Tschüss.